Das Quietschen der Elektrischen in der Kurve, das Funkenschlagen und Sprühen der Oberleitung, das Hupen der Automobile, das Rasseln der Einspänner und Zweispänner, das Klingeln der Fahrradfahrer, das Schleifen der Eisenräder an den Kutschen, die Trillerpfeife des Schutzmanns. Sehr anschaulich beschreibt der Autor Hajo Steinert in seinem neuen Roman mit dem Titel Blumenspiel, wie sich das anhörte 1908 in einer rasant wachsenden Großstadt wie Köln, wie es unaufhörlich brüllt, dröhnt, pfeift, zischt, hämmert, klopft, schrillt, schreit, tobt und tost in Köln. Auch das Worte aus seinem Roman. Steinert erzählt von den Menschen, die überfordert sind. Die Neurasthenie, das ist damals eine weit verbreitete Nervenkrankheit. Und das ist das Spannende, diese Krankheit ähnelt sehr dem Burnout, unter dem heute viele Menschen leiden. Also zwischen den Überforderungen der Menschen durch die industrielle Revolution in der Großstadt damals und den Überforderungen durch die digitale Revolution heute, da gibt es unglaublich viele Parallelen. Auch diese Parallelen machen den neuen Roman von Hajo Steinert, der im Jahr 1908 und 1909 spielt, so spannend und auch so aktuell. Hajo Steinert ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Steinert.
Guten Tag, Herr Schröer.
Wie ist es Ihnen bei den Recherchen zu Ihrem Roman gegangen? Die Parallelen zur Umbruchszeit heute, die sind schon erstaunlich, oder?
Ja, das hat sich mit der Zeit so ergeben, dass es einen Lärmpegel gab in dieser Zeit, da auch Fabriken in der Stadt gebaut wurden, da eben die elektrische fuhr und dieser Lärmpegel muss ungeheuerlich hoch gewesen sein. Die Parallelen, Sie haben sie angedeutet, liegen natürlich auf der Hand. Eine Stadt wie Köln ächzt natürlich unter dem Lärm, unter den Baustellen, unter allem, was passiert unter den Baustellen. Und alles das war auch schon damals vorhanden. Wobei allerdings, das ist der große Unterschied, vor eben 110, 111 Jahren ein ungeheurer Boom da war. Man muss sich das vorstellen, was da alles gebaut wurde. Der Dom war ja auch noch 30 Jahre, etwas mehr, fertig. Und es wurden Hotels gebaut. Der damalige Stadtbaumeister von Köln, ein Genie in meinen Augen, auch in der Architekturgeschichte, Josef Stübben, was hat er alles gebaut? Ist nach Paris gefahren, ist nach Wien gefahren, hat sich dort die Ringstraße angeschaut. Da wurden die Ringe, wie sie in Köln angelegt worden sind, nach dem Fall der mittelalterlichen Stadtmauer auch so aufgebaut. Diese wunderbaren Prachtboulevards, die es in Köln zu dieser Zeit gab, wurden gebaut. Es gab solche Gebäude wie das Hohenstaufenbad. Es gab die Mittelalleen, wunderbare Bäume. Der Hafen, der Rheinauhafen wurde gebaut. Die Handelshochschule im Römerpark in der Neustadt Süd und so weiter und so fort. Die Oper war da. Es war eine blühende Zeit in Köln, der man auch durchaus sentimental anhängen darf. Aber wie Sie sagen, das hat die Menschen nervös gemacht. Neurasthenie, das ist ein wichtiges Wort, das mindestens eine meiner beiden Figuren, die weibliche Hauptfigur, durchaus charakterisiert.
Kommen wir auf diese beiden Hauptfiguren mal zu sprechen. Also der erste Teil Ihres Romans spielt in Köln im Jahr 1908. Sie schicken da einen jungen Kunstschmied, der vom Land kommt, aus dem Bergischen in die Großstadt Köln. Heinrich heißt dieser Kunstschmied. Können Sie diesen Romanhelden kurz vorstellen?
Ja, das ist ein Imi, würde man heute sagen. Nicht, er kommt aus dem Bergischen Land. Er hat dort gehört, in seinem Dorfkrug, nachdem seine Eltern gestorben sind, dass in Köln tüchtige, starke Männer gebraucht würden. Dort werden überall Aushängeschilder gebaut, Gaststätten und Handwerksbetriebe, die bräuchten eben einen Kunstschmied, wo man was bauen kann. Und er will sich als Tagelöhner hier verdingen, will aber auch, das ist ein junger Mann von 21 Jahren, natürlich eine große Liebe treffen. Und deshalb entschließt er sich, die Schmiede zu verkaufen in Engelskirchen, hört, hört, Engelskirchen, und kommt dann nach Köln, kommt hier an, fällt auf die Knie, fällt fast in Ohnmacht, als er den Dom anfasst. Und ist dann mit diesem Lärm verbunden, hat allerdings einen guten Kontakt zu einer Handelshochschullehrerin am Römerpark in der Kölner Neustadt, Südstadt sagt man heute kurz, die auch aus Engelskirchen stammt. Und dort kann er als Zimmerherr, wie man damals sagt, als Untermieter unterkommen und wohnt dann dort in der Südstadt und wagt sich erstmal überhaupt nicht heraus. Es ist eine scheue Figur, die sich in der Großstadt erstmal zurechtfinden muss und wagt sich so ganz allmählich in die Straßen, er rennt herum, wie das auch noch heute so ist, wenn jemand hier in Köln ankommt, da ist man einfach mal überfordert von dem großen Angebot. Das war damals auch schon überall neue Kinemas, also Kinos, überall Gaststätten und es gibt dann eben schräg gegenüber etwas, was ihm auffällt und da sieht er auch immer junge Offiziere und Studenten vor einer Schaufensterscheibe stehen. Es ist die, ich nenne sie Änderungsschneiderei und Nähstube Arnold Groll und da ist eine Näherin. ja, auch er verguckt sich sozusagen in die und dann gibt es da natürlich auch eine Liebesgeschichte.
Hedwig heißt die, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, aber was nicht zu leugnen ist, Heinrich Karthaus, Karthaus, so heißt er, der kommt vom Land und das hat ihn natürlich geprägt. Ich zitiere mal zwei Sätze, da heißt es über den Vater von Heinrich, wenn ihm einmal nicht nach Bier und Schnaps zumute war, verpflichtete Erich Karthaus, also der Vater, seine Familie nach dem Essen zum Spaziergang. Er ging vorweg, keiner durfte sprechen, das Rauschen der Baumwipfel, das Klopfen des Spechts, das Singen der Amsel, das Knacken der Äste, das war es, was Heinrich Karthaus dann hören wollte. Bald gäbe es keine Vögel mehr, flüsterte er, keinen Wald, keine Wiesen, mit seinen Motoren und Maschinen, mit seinen Straßen und Schienen treibe das neue Jahrhundert alles Lebendige fort. Ja, damit skizzieren Sie auch schon, was diesen Roman ausmacht, das Aufeinanderprallen von Natur, vom Lebendigen mit Maschinen und der Maschine, oder?
Ganz richtig, zumal der Held auch ein Talent geerbt hat sozusagen von seiner Mutter, die ihn immer vorgelesen hat, die ihm auch die Bibel zu lesen gegeben hat. Und dieses künstlerische Talent hat er angenommen und er geht an Sonntagen, nachdem man in der Kirche war, in Engelskirchen, auch raus in die Natur und malt. Also er versucht sich auch als Kunstmaler sozusagen zu verdingen und Kontakt herzustellen. Das ist ein stiller, ein schüchterner Mann in der Tat, der dann allerdings mit dem ganzen Lärmpegel überfordert ist und einigermaßen konfus durch die Gegend läuft, aber dann eben Halt sucht in der Liebe.
Und wie sollte es anders sein? Heinrich ist natürlich katholisch geprägt, katholisch aufgewachsen. Seine Eltern kommen auf ganz tragische Weise ums Leben. Und als sein Vater gestorben ist, dann nimmt ihn der Pfarrer auch so beiseite. Und der sagt, du bist der einzige und letzte Karthaus. Du hast dem lieben Gott gegenüber eine Verpflichtung. Ja, Heinrich verstand nicht, was der Pfarrer damit meinte. Eine Verpflichtung, ob Gott wirklich ein lieber Gott war, daran hatte er seine Zweifel, weil eben die Eltern auf so tragische Weise gestorben ist. Diese Verpflichtung spielt aber für Heinrich dann eine große und wichtige Rolle. Ja, er will den Sinn des Lebens finden. Das ist auch ein Grundmotiv Ihres Romans.
Genau, ja. Der Sinn des Lebens besteht für ihn, das sagt ihn auch seine Vermieterin immer, das hat natürlich auch der Vater gesagt, einmal in der Arbeit, zum anderen aber auch die Familie aufrechtzuerhalten. So fühlt er sich verpflichtet, etwas zu finden, was ihm versprochen wurde durch Erzählungen im Engelskirchener Dorfkrug. Es gäbe hier 11.000 Jungfrauen in Köln am Rhein. Eine für ihn würde schon dabei sein. Also ich spiele auch gerne mit solchen kölschen Mythen und Legenden. Das macht mir großen Spaß. Und dieser Heinrich, der sich dann später, weil es französisch klingt gut in Köln am Rhein, die Franzosenzeit ist noch nicht so lange zurück, er nennt sich dann Henri Carthus, nicht mehr Heinrich Theodor Karthaus. Also der ist dann auf der Suche, er will erwachsen werden, ist auf der Suche nach dem rechten Leben. Und der kommt hier an mit wichtigen Utensilien. Neben seinem Malwerkzeug hat er die Bibel dabei. Das war das einzige Buch, das es zu Hause gab. Er würde es gar nicht selbst Buch nennen. Die Bibel ist eben die Bibel. Die war also ganz außer der Reihe outstanding. Damit ging er los und er liest auch darin und seine Vermieterin, die hat natürlich einen Jesus am Kreuz und das ist für ihn auch eine permanente Signalfigur.
Sie sprechen gerade von den Requisiten, also der Malkasten ist natürlich wichtig, dann die Bibel ist wichtig und ganz wichtig ist für ihn auch der Hammer, den er immer bei sich trägt. Wofür steht der?
Der Hammer ist sein Selbstbewusstsein, hat den Kleinsten mitgebracht. Er ist ja einer, der sehr unter den Hammerschlägen litt. Die Mutter hat ihm auch die Ohren verstopft, dass er es nicht immer hören wollte. Es ist also eine sensible Seele. Er konnte dieses tägliche Hämmern in der Schmiede nicht mehr hören. Diesen Hammer, den nimmt er mit. Da hat ihm auch seine Vermieterin den Tipp gegeben, nimm den Hammer mit, du bist ein starker junger Mann, sozusagen als Ausweis. Und so rennt er dann immer, ein bisschen komisch, mit diesem Hammer an der Schlaufe durch die Gegend und versucht sich dann zu bewerben beim Brückenbau. Das war ja die Zeit, als die beiden großen Brücken, die Südbrücke im Süden gebaut wurde und auch die Hohenzollernbrücke war am Bau. Er möchte da gerne mitarbeiten, obwohl er nicht schwimmen kann. Aber mit dem Hammer, eine Bewerbungsunterlage ist das gleichsam. Und er schlägt dann immer vor den anderen Arbeitern immer einen Nagel mit einem Schlag, weil er sehr stark ist, diesen Nagel mit seinem Hammer ein. Aber das finden die Leute doch einigermaßen komisch und er bekommt nicht den Job. Nur Milchkannen darf er mal ausfahren in der Upsteigasse in Köln.
Das schildern Sie sehr anschaulich, haben das auch sehr anschaulich recherchiert. Da gab es auch einen großen Unfall an dieser Siedbrücke, auch sehr...
Keiner weiß, wer die Arbeiter waren. Ich erfinde die Geschichte nicht. Es war in der Tat so, im Frühsommer 1908, von den vielen Lärmerfahrungen war die erschütterndste. Da hat ihm auch die Bibel nicht mehr geholfen, obwohl er rannte natürlich gleich in die Kirche, auch nachdem es passiert ist. Da ist die Südbrücke in sich zusammengestürzt. Zwei Jahre bevor sie dann tatsächlich eingeweiht wurde, 1910, sind 8 Arbeiter in den Rhein gestürzt und ertrunken.
Dieser Lärm der Großstadt, der überfordert nicht nur Heinrich, sondern auch viele Menschen in Köln. Und da gibt es dann, der wird 1908 gegründet, den ersten Lärmschutzverband Köln. Der spielt auch eine wichtige Rolle. Ja. Also Heinrich gerät dorthin und nimmt an den Sitzungen dieses Lärmschutzverbandes Köln von 1908 teil. Was ist das für ein Verband?
Das ist ein deutscher Lärmschutzverband. Den gab es in der Tat. Das war eine der Initialzündungen, als ich viel Literatur gelesen habe für diesen Roman auch und recherchiert habe. Und dann bin ich gestoßen auf einen Theaterkritiker für Tonisten, ursprünglich aus Göttingen, Theodor Lessing. Der war der Herausgeber einer Zeitschrift, die es bis 1914 gab. Gegründet hatte er sie 1908. Die hieß Der Antirüpel Recht auf Stille und dann mit einem ganz langen weiteren Untertitel. Das war eine Art Schopenhauerianer, ein galliger Typ, der sich dann in manchen deutschen Städten vorgenommen hat, diese Anti-Lärm-Vereine zu gründen. Da hatte man sich aufgeregt über teppichklopfende Hausfrauen zur Mittagszeit, über Haltestellen der elektrischen, also der Straßenbahn, bei Krankenhäusern und an Schulen. Und lauter Lärmgeschichten haben die aufs Korn genommen, kein Grammophon spielen zur Mittagszeit. Und er hat ein Buch geschrieben, das sich immer noch zu lesen lohnt. Lärm, Kampfschrift gegen die Geräusche des Lebens. Dieser Theodor Lessing war sozusagen der Lärmprofessor, ein wirklich spannender Typ. Der hat diese Lärmvereine gegründet, aber ich muss gestehen, den in Köln habe ich erfunden. In Köln gab es das nicht. Köln hinkte ein wenig hinterher. Da hat man sich den Lärm, gleichmütig wie der Rheinländer so sein kann, einfach gefallen lassen. Aber ich habe ihn gegründet und habe dann Apotheker, Schuldirektoren, Hoteldirektoren dann sich treffen lassen, ältere Herren. Und die regen sich dann über Lärm auf und überlegen sich, ob sie auch sogar im Kölner Karneval mit einem Anti-Lärmwagen auftreten. Aber da geht der Schuss nach hinten los.
So eine Zeitschrift wie Anti-Rüpel, die kann man auch als Autor nicht erfinden. Das klingt ja unglaubwürdig, wenn es die nicht wirklich gegeben hätte.
Kann man recherchieren,
gibt's. Ja. Und Heinrich, der sich, Sie sagten es bereits, in Köln Henri nennt, der hält vor dem Lärmschutzverband Köln auch eine flammende Rede. Können Sie uns aus dieser Rede vielleicht einige Sätze zitieren?
Mache ich gerne. Er hat dann mal den Mut, er wird aufgefordert, dann als junger Mann, er ist nur dort, um dann seine Geliebte zu treffen, die Nichte des Vorsitzenden dieser Gesellschaft ist. Und er wird aufgefordert, liest doch mal vor und dann übt dann zu Hause, ja, kommt dann auf diese Rede zu sprechen. Ich denke an die transportablen Maschinen, die Straßenlokomobile, das Motorrad, den Motoromnibus, vor allem aber an das Automobil. Diese Entvölkerungsmaschine verändert vollkommen das Straßenbild der modernen Städte. 400 pfündige Kraftbolzen rülpsen roh daher im tiefsten Tone der Übersättigung. Schrille Pfeifentöne gellen da rein. Riesenautos, 800 Pfünder, stöhnen, ächzen, quietschen, hippen und huppen. Motorräder fauchen und schnauben durch die stille Nacht. Blaue Benzinwolken rollen mit grauenhaftem Gestank über die Dächer, bleichen das Grün der wenigen Bäume, wandern über das kleine, schmale Stückchen schmutzig-grauen Himmel, das zwischen den kahlen Stahlmauern irgendwo noch auftaucht. Grässliche Signale durchbrechen von Zeit zu Zeit die erstickende, bleierne Dunstschicht. Das ist die Morphologie der Stadt.
Das klingt fast wie ein Klagepsalm. Für Henri ist das schon Wahnsinn, dass er diesen Vortrag da hält vor dem Lärmschutzverband.
Und damit imponiert er natürlich vor allen Dingen der jungen Frau, der 18-jährigen Hedwig, der Näherin, der hinterhergelaufen ist, die ja eben auch anwesend ist. Und er kriegt einigen Applaus für diesen kleinen Auftritt.
Und da sind wir bei Hedwig. Wer ist diese Hedwig?
Hedwig, ja, das ist eine Figur, 18 Jahre, ein sehr flatterhaftes Wesen, Tochter eines ursprünglichen Gastwirts und sie, weil sie schon ein ganz hübsches Kind war, wird dann auch immer wieder auf die Tische gestellt und muss die Beinchen heben als Funkmariechen. Und als Mädchen in der Schule wird sie auch schon beneidet, weil sie so schön ist und alle wollen neben ihr sitzen. Dann muss sie aber früh anfangen zu arbeiten. Als 16-Jährige wird sie vom Vater dann immer nach vorne in der Ladentheke seiner. Inzwischen ist er Schneider geworden, weil seine Frau Schneiderin war. Und sie ist dann das Aushängeschild dieser Änderungsschneiderei und Nähstube Arnold Groll. Und der Vater weiß ganz genau, dass viele Herren, Offiziere, auch Künstler, auch ein ganz bestimmter Opernsänger, der eine große Rolle spielt in dem Roman, dass die ihr nachstellen wollen. Und er lässt das alles zu. Und er verkuppelt sozusagen ein wenig seine Tochter. Und diese Unsicherheit, die dadurch entsteht und die dann auch quasi zwangsverlobt wird mit diesem Opernsänger, sie lässt sich einerseits kokett, wie sie auch ist, das alles gefallen. Andererseits, es ist ein Kind, ein Mädchen, das als Spielball von männlichen Zeitgenossen jedweden Alters gebraucht wird. Und das zieht sich bis zum Ende des Romans durch. Ich will nicht sagen, dass sie missbraucht wird, aber immer so scharf an der Grenze dazu. Auch dies ist ein aktuelles Motiv durchaus.
Aber dann bricht sie doch auch aus. Sie arbeitet dann am Theater, dort kommt sie auch über Beziehungen hin. Das hat mit diesem Opernsänger auch zu tun. Und da lernt sie aber auch bunte Vögel kennen. Einen ganz bunten Vogel, der ihr vom Monte Verita erzählt.
Ja,
und
das
ihr
ist damit, der Charlie. Charlie heißt eigentlich Pütz, aber er nennt sich Charles Blumenschön. Er gibt sich diesen schillernden Namen. Es ist ein schwuler Maskenbildner, der dann auch schon auf dem Monte Verita war. Diese Künstlerkolonie, wo man die Freiheit probt. Seit 1900 gibt es diesen Monte Verita am Lago Maggiore in Ascona, wo religiöse Schwärmer, Urkommunisten, Anarchisten, Künstler, Spinner, Tagediebe, Vegetarier vor allen Dingen sich ansiedelten. Und dahin zieht es dann diese flatterhafte Hedwig. Und dann fragt sie ihren Freund, den Maskenbildner Charlie, was mache ich jetzt? Dann sagt der Charlie, ja, nimm noch diesen Heinrich mit. Das ist doch ein starker Kerl, treuer Bursche, nimm ihn doch mit als deinen Weggefährten. Gut, die hatten auch mal in kurzer Zeit ein Liebesverhältnis und dann nimmt sie ihn mit und er ist natürlich geschmeichelt und er ist dann sozusagen ihr Schutzengel. Auf dem Weg hoch auf den Monte Verita, er versucht sie zu beschützen, vor allen Dingen vor den Dingen, die ihr dann noch widerfahren. Der große Mythos, und jetzt kommt auch eine andere Gegenwartsebene rein, die 68er, die träumten ja auch von freier Liebe und von all diesen Dingen, ist ja zum großen Teil auch gescheitert. Und auch damals gab es schon Hippies und ähnliche Figuren mit langen Haaren, Stirnbändern, Vegetarier. Die Frauen ließen die Haare frei fallen und man trug Antikkleidung. Da gerät sie auch in die Fänge von schillernden Figuren auf dem Monte Verita. Und auch die finden großen Gefallen an Hedwig und ja, Heinrich hat alle Hände voll zu tun, sie vor den Kerlen zu schützen.
Sie brachen auf, alles Laute und Grobe hinter sich zu lassen. Sie verweigerten sich dem Tempo und Lärm des angebrochenen Jahrhunderts, in dem Motoren und Schienen, Geschäfte und Maschinen den Ton angeben. Also die beiden ziehen los zum Monte Verita. Und auch da haben sie sehr genau recherchiert. Und all dieses Personal bis zu Käthe Kruse, das stellen sie uns auch vor in dem Roman.
Da waren alle möglichen Leute. Der Bildhauer Max Kruse war da, der schickte seine Frau Käthe Kruse immer in einen Vogelfängerturm auf dem Monte Verita. Dort hat sie die berühmte Puppe 1 erfunden, die dann die Basispuppe war für ihren Welterfolg, den sie dann ja lange Zeit hatte. Und sie befreundet sich dann mit Hedwig. Die näht auch nachher ein bisschen für diese Käthe Kruse. Aber wer da alles war auf diesem Monte Verita? Der Erich Mühsam, der auch ein Buch über Ascona, über Monte Verita geschrieben hat und sich über die Vegetarier lustig macht. Und dann solche merkwürdige Figuren wie der Konsul Salomon Sohn. Vor allen Dingen die Gründer, das waren ja auch Traumtänzer und auch ein reicher Fabrikssohn, der Ziehvater des Ganzen, aber auch der Finanzier war ein belgischer Geschäftsmann, Henri Oedenkoven. Und seine Frau Ida Hofmann, die auch die Rechtschreibreform übrigens eingefunden hat, die war die erste Person, die dann so die Leute schreiben ließ, wie man spricht. Also kein V, sondern alles nur ein F. Also Reformen, Lebensreformen auf allen Ebenen des Lebens. Ob das Ernährung war, ob das Kunst war, ob das Kleidung war, ob das Religion war, alles sollte erneuert werden. Nur technikfeindlich waren es. Man wollte die Ruhe haben. Aber dass in der versprochenen Ruhe manchmal sehr viel innerer Lärm liegen kann, das ist die ambivalente Geschichte.
Ein wahnsinniges Experimentierfeld, also nicht nur zu theoretisieren, sondern auch das umzusetzen und das zu leben. Dafür stand der Monte Verita und das beschreiben Sie auch sehr anschaulich. Aber eines bleibt an Köln, also dieser Heimat, die trägt Heinrich Henri eigentlich immer in seinem Herzen. Dafür steht auch der Dom in Ihrem Buch.
Er hat eine Karte dabei, die möchte er immer
zeigen. Das wollte ich gerade sagen. Eine Ansichtskarte vom Dom auf einem Tisch mit Ansichtskarten vom Leben auf dem Monte Verita. Kurz nachdem er angekommen ist, hat er die Versuchung, denkt sofort an seine Ansichtskarte vom Dom. Ich zitiere mal zwei Sätze. Ausgerechnet jetzt hatte er, also Heinrich, seine kolorierte Postkarte vom Dom nicht zur Hand. Nicht zum Tausch hätte er sie auf den Tisch gelegt. Einfach so und nur zur Ansicht. Seinen Dom würde er niemals für immer aus der Hand geben. So sehr er sich auch vor ihm gefürchtet hatte, als er damals nach Köln kam, so war er doch auch stolz, aus einer Stadt zu kommen, in der die höchste Kathedrale der Welt stand.
So Zitat ist es.
Ende. Von Köln kann er sich nicht richtig lösen.
Nee, da bleibt er. Das, was mir wichtig war beim Roman, das ist auch anders als andere sehr geschätzte Kollegen wie Hans Pleschinski oder Klaus Modig, die ja auch über diese Zeit geschrieben haben, über Künstlerkolonie, Worpswede, bei Modig oder über Gerhard Hauptmann, über diese Welt Anfang des 20. Jahrhunderts. Was mir wichtig war, dass ich mal es umdrehe, dass ich diese Welt nicht aus der Perspektive, Hermann Hesse war zum Beispiel auch auf dem Monte Verita, nicht aus der Perspektive der Bekannten schreibe, die ja auch Dokumente, Zeugnisse hinterlassen habe, sondern mal zeige, wie eben junge Menschen, die sehr verführbar sind durch eine Bewegung, aus deren Perspektive etwas zu erzählen und die Fremdheit dieses Ganzen und die Verlorenheit in dem Ganzen, das hat mich gereizt und das entspricht, um auf den Anfang des Gesprächs auch zurückzukommen ein wenig, das entspricht auch dem, was heute viele, die nach Köln kommen, erfahren. Man ist ja sehr schnell in dieser Stadt Köln mittendrin. Man wird sehr schnell aufgenommen. Die rheinische Herzlichkeit zeigt sich in einer großen Spontaneität, ob man am Tresen steht oder sonst wo ist. Nur, was daraus folgt, ist manchmal dann auch eher ernüchternd. Und das sind so verschiedene Gegenwartsbezüge, die ich versucht habe einzubauen, ohne natürlich das zu kommentieren oder erklärend zu erzählen.
Aber Sie erzählen das sehr, sehr genau. Also die einzelnen Straßenzüge, so wie Köln im Jahr 1908 eben aussah. Man kann mit Ihrem Roman die Straßen in der Südstadt, man kann Teutoburger Straße, man kann das alles nachwandern. Das stimmt alles haargenau.
Ja, das war neben den Recherchen, Archivmaterial, viel Bildbände, die ich angeschaut habe. Nicht, wenn ich Kinder, die zur Schule gehen, beschreibe, dann muss ich wissen, was trugen die, nicht? Dass die Mädchen diese schwarzen Strümpfe trugen und weiße Schürzen und die Jungs Matrosenanzüge trugen. Eine ganz wichtige Sache war natürlich auch, die Stadt abzulaufen. Ich kenne die Stadt seit 1984, so lange lebe ich hier. Und ich bin einer von den Menschen, die durch eine Stadt wie Köln laufen, sich immer vorstellen, wie hat das denn früher wohl mal ausgesehen? Aber ich muss natürlich die Stadt ausmessen. Ich muss wissen, wie lange braucht man von X nach Y. Und während dieser Arbeit bin ich schon auf neue Projekte gleichsam gekommen. Also so einer wie der Stadtbaumeister von Köln, Josef Stübben, dass das eigentlich eine Figur war, die in Köln viel zu wenig geschätzt wird. Gut, es gibt im Rathausturm ein Denkmal, es gibt in der Hahnentorburg eine Plakette, die auf Stübben hinweist, aber kein Mensch weiß im Grunde genommen, wer Josef Stübben, der Stadtbaumeister, war. Dieser große Europäer, der eben viel Europa nach Köln gebracht hat, der für so viele Gebäude zwischen 1881, 1898, als der Dom fertig war, 1880, als er eingeweiht wurde. Das war eine ungeheure Sprengkraft. Das hat so viel bewirkt. Dieser Dom ist nicht nur die höchste Kirche der Welt gewesen, die höchste Kathedrale, sondern das war sozusagen die Initialzündung, in den Himmel zu steigen, wirklich neu zu bauen, tolle Gebäude zu machen, eine Oper zu bauen, herrliche Gebäude. Alles kaputt gegangen im Krieg. Aber an Stürmen sollte man noch mehr erinnern. In der Neustadt Süd gibt es ein Plätzchen, das heißt Eierplätzchen nennt man das. Und manchmal denke ich, man sollte eine Initiative starten und das Stürmenplätzchen nennen.
Also auch solche berühmten und leider vergessenen Kölner gilt es in Ihrem Buch wieder zu entdecken. Und diese Euphorie, das erlebt man auch immer wieder. Allein wenn ein Zeppelin fliegt am Himmel, auch das beschreiben Sie sehr schön, wie das die Menschen damals fasziniert und begeistert hat. Ohne zu viel zu verraten, die Flucht, die Reise auf den Monte Verita, das ist jetzt nicht das Ende Ihres Buches. Die Suche nach Sinn und Wahrheit, die endet auch eher tragisch, oder?
Tragisch. Einerseits folgerichtig kann man auch sagen, ambivalent vielleicht auch. Die beiden, die finden dann schon ihre Wege. Was da passiert mit den beiden genau, das wollen wir natürlich nicht verraten. Es ist die Geschichte auch einer Desillusionierung. Es ist die Geschichte zerplatzter Träume. Die hochtrabenden Utopien, wie sie im 20. Jahrhundert ja immer wieder gegeben hat, dass die letztlich immer vom Scheitern bedroht sind. Und auch da war es so, auch die Protagonisten, dieser belgische Fabrikantensohn Henri Oedenkoven und seine Ida Hoffmann, die diese ganze Bewegung ja angeführt haben, die gehen kurz, nachdem der Höhepunkt erreicht war auf dem Monte Verita, als ihnen das zu viel wurde, gehen die auch weg und hinterlassen da eigentlich nur ein Chaos. Aber ich würde es nicht sagen, dafür ist, glaube ich, der Versuch, auch komische Sachen zu schreiben und ironisch zu sein, doch zu stark, als dass man am Schluss dann da sitzt, oh Gottes Willen, das ist ja tragisch, diese armen
Nein,
jungen
Menschen.
Nein, das
ist ja auch nicht tragisch. Sie finden ja auf ihre Weise, das erfahren wir ganz am Ende auch, ihren Weg und ihren Platz im Leben. Insofern ist es nicht tragisch.
Denken wir immer daran, es ist der Vorabend des Ersten Weltkriegs. Und der steht als große Bedrohung ja auch immer am Horizont, am dunklen Horizont.
Blumenspiel, so der Titel des Romans, ist natürlich ein sprechender Titel, ist natürlich auch etwas, was in Köln stattgefunden hat. Blumenspiel, das ist eine Veranstaltung, die es auch gegeben hat.
Das gab es wirklich. Also es war ja alles blumig damals, ob es die Plumeaus waren und die Tapeten waren, es war alles blumig. Und es ist natürlich ein Hinweis auch, Flower Power, die Hippies haben die Blumen auch als ihre Symbole auserkoren. Die Kölner Blumenspiele gab es wirklich. Und es gibt auch eine Szene darin, in der ich das bunte Treiben dort schildere. Die Kölner Blumenspiele waren ein Lyrikwettbewerb. Es war im Grunde genommen der erste literarische Event in der deutschen Geschichte. Die fanden in Köln statt. Heute ist es die Lit Cologne. Damals gab es die Kölner Blumenspiele. Und die wurden von einem gewissen Johannes Fastenrath begründet. Der war der Vorsitzende der Literarischen Gesellschaft zu Köln. Und der hat dann aus Begeisterung für die spanische Literatur und Übersetzer, der er war, diese Kölner Blumenspiele gegründet. Da kamen weit über 1000 hohe Gäste, Oberbürgermeister, alle waren natürlich da, alle gesellschaftlichen Kreise waren vertreten und da hatte man dann für die verschiedensten, nur lyrischen Gattungen Preise vergeben, in Form von Blumen vergoldet und da gab es das beste vaterländische Gedicht, das schönste Moselgedicht, das schönste Karnevalslied, alles verschiedene lyrische Gattungen, die ausgezeichnet wurden, großen Spektakel. Und das war ein Kölner Ereignis von der Literarischen Gesellschaft, die es ja heute noch gibt, initiiert, die ihresgleichen gesucht hat in der weiteren Geschichte. Das ist auch eine kleine Hommage an diese Zeit und es gibt auch heute noch die Jahrbücher der Kölner Blumenspiele, die bis zum Ersten Weltkrieg es tatsächlich gab. Und die ersten literarischen Stipendien, die überhaupt vergeben wurden, waren durch diese Kölner Institutionen ins Leben gerufen worden.
Vielen Dank, Hajo Steinert. Blumenspiel, so heißt auch sein neuer Roman. Für jeden Kölner ist dieses Buch sowieso Pflicht, weil es einem die Stadt näher bringt. Köln im Jahr 1908, da gibt es so vieles zu entdecken und auch zu erkennen und auch zu verstehen. Köln ist aber auch eine typische Großstadt in der aufwühlenden Umbruchszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein Liebespaar flieht vor dem Toben und Tosen dieser Stadt nach Italien auf den Monte Verita. Ein aufregendes Abenteuer für die beiden und für den Leser. Der Roman Blumenspiel ist im Penguin Verlag erschienen. Das Buch hat 285 Seiten, kostet 20 €. Vielen Dank.